Kunst mit den Ohren gucken.
Und nach wie vor zu Gast bei Radio Arti, keine andere als Else Gabriel von der Gruppe Twin Gabriel. Und außerdem, ich habe es noch nicht ganz erwähnt, Professorin an der Kunsthochschule in Weißensee. Nicht nur da, du hast auch andere Professuren schon inne gehabt. Wir haben schon über die DDR und die Zensur dort geredet. Müssen aber jetzt erstmal ein bisschen in die Gegenwart ziehen. Du hast dann eine Geschichte erzählt aus den 90er Jahren in Halberstadt, Ende der 90er Jahre, die ganz interessant war, denn dort haben Künstler, ostdeutsche Künstler, auch aus der Bürgerrechtsbewegung etc. pp. Eine Ausstellung organisiert und interessanterweise haben die euch dann die Ausstellung abgesagt, muss man sagen.
Na, sie haben uns die nicht abgesagt, sie haben uns ja erstmal machen lassen. Das war genauer gesagt, also Halberstadt ist der Ort, wo ich aufgewachsen bin und dort gab es und gibt es eine kleine, wenn man so will, Künstlerkolonie. So. Und diese Leute haben unter anderem, also ich kannte sie natürlich sowieso und die haben zusammen studiert, phasenweise mit Georg Herold, berühmter Bildhauer, so. Und die wussten, dass wir uns kennen und haben uns eingeladen in der Martini-Kirche, die ein Ausstellungsraum seit den 90ern ist und traditionell die Bürgerbewegung quasi behauste in den späten 80ern. Und dann haben die uns arbeiten lassen, immer skeptisch zugeguckt. Und dann interessanterweise am Abend der Eröffnung die Bürger davor gewarnt, diese Ausstellung anzugucken. Und am nächsten Tag früh um 9 war ein Schild an der verrammelten Tür, wegen Ausstellung geschlossen.
Woran haben die sich gestoßen?
Na, im Grunde kann man es nicht wirklich rational begründen. Das ist bei solchen, wie ich sie beobachte und auch tatsächlich mit Zensur benenne, Vorgängen oft der Fall, dass es zwischen dem Anlass der Art und Weise der Reaktion und dem auslösenden Faktor quasi keine echte rationale Begründung gibt.
Aber irgendwas müssen die euch doch gesagt haben. Wovor haben die denn die Bürger gewarnt?
Die Bürger haben sie gewarnt davor, dass wir in einer vollständig vermüllten Kirche, die als Ausstellungs- und Veranstaltungsort herhalten muss, Dinge gemacht haben, dass wir da ein Fahrrad hingelegt haben, dass wir zum Teil aus Hitlers Tischgesprächen zitiert haben, dass wir ein Taufbecken mit Wasser gefüllt und oben noch mit Fett versiegelt haben, was restauratorisch überhaupt kein Problem ist. Also ist im Grunde genommen haben wir mit diesem Raum, so wie er ist, gearbeitet in einem Sinne, da eine bestimmte Atmosphäre herzustellen und natürlich auch die Ecken quasi sichtbar zu machen, die jetzt nicht nur schön sind.
Also eigentlich auch was Formales wieder, also so eine Kontinuität kann man sagen, die sich rausgezeichnet hat. Und wenn es um Hitlers Tischreden geht, haben sie vielleicht ihr eigenes Publikum nicht ernst genug genommen oder für mündig genug gehalten?
Nee, das glaube ich nicht. Also das ist das war zwar der vorgeschobene Grund, aber ich sehe dahinter was anderes. Der protestantische Oppositionelle bleibt traditionellerweise da, wo Gott seinen Arsch hingepflanzt hat und reißt nicht aus. Else Gabriel ist ausgereist als Pastorentochter, Georg Herold ist ausgereist als Künstlerkollege. Und ich sehe da drin eine merkwürdig verdrehte, späte Revanche dafür, dass wir als Protestanten nicht da geblieben sind und für das Bessere im Menschen gekämpft haben.
Aber dann hätten sie euch ja gar nicht erst einladen müssen.
Ja, aber eine Revanche besteht ja darin, dass man konfrontiert wird.
Okay. Dann interessante Geschichte, du hast eine Ausstellung vorbereitet in Worpswede und hinter, das ist eine alte Künstlerkolonie in der Nähe von Bremen, die dann auch in Bremen stattfinden sollte. Und jedes Mal haben sich die Leute an einer Arbeit gestoßen, die heißt Mooning the Art World, also der Art der Kunstwelt den Arsch zeigen im Grunde genommen. Man sieht da drauf so eine Horizontlinie und eine Frau, sei es mal dahin, bist du selber?
Das bin ich selber.
Und du zeigst, du hebst deinen, du lüpst deinen schwarzen großen Rock. Es gibt also eine große schwarzen Kreis um deinen nackten Arsch, muss man sagen, ja. Mooning the Art World, und das war denen zu was?
Das war in der ersten Instanz, es ist ja zweimal nicht erlaubt worden. Also das erste Mal war es tatsächlich eine Auftragsarbeit, eine Hommage für Paula Modersohn-Becker zu machen, also eine Künstlerin dieser Kolonie, die von ihren männlichen Kollegen sehr vollständig ignoriert wurde und dann irgendwann trotzdem einfach weitergemalt hat, bis sie im zarten Alter von 32 Jahren verblüht ist. Und diese jedenfalls Arbeit ist eigentlich ganz harmlos gewesen und es wurde begründet, dass die Künstlerhäuser abgewickelt würden, wenn man das den Dorfbewohnern wiederum zumutet. Wenn man das draußen vor die Tür setzt von diesem Haus.
Und in Bremen war dann die Argumentation, dass die kommerziellen Partner und Sponsoren der Ausstellung ihr Engagement zurückziehen werden, wenn du das als Flyer-Motiv verwendest.
Wenn es als Plakat, Flyer-Motiv und auf dem Katalog ist, ja.
Das heißt also, wir müssen dann auch gleich nochmal darüber sprechen, Zensur durch den Kapitalismus oder durch die Firmen, durch Firmen, die sich engagieren und Sachen unterstützen, Kunst unterstützen. Hören wir erstmal ein Stück Musik, das auch wiederum mit Mooning zu tun hat. Du erzählst uns gleich, warum. Es ist von Paul Linke und heißt...
Lass den Kopf nicht hängen.
Passend.
Ja.
So, und jetzt wisst ihr Neukreuzberger, warum das Paul Linke Ufer Paul Linke heißt, nämlich Paul Linke, großer Songschreiber aus den 20er Jahren. Lass den Kopf nicht hängen. Else, was hat das mit deiner Arbeit Mooning the Art World zu tun?
Das ist ein Song aus der Operette Frau Luna von Paul Linke. Das ist eine Berlin-Operette. Da ist auch, das ist die Berliner Luft. Das kommt da auch drin vor. Und da dieses Mooning selbstverständlich mit Frau Luna in irgendeiner Weise verbandelt ist, gehört das für mich zusammen, wenn ich es als Video zeige. Es gibt noch eine Videoarbeit mit dem gleichen Titel.
Wir reden darüber, dass sich Firmen und kommerzielle Organisationen quasi zum einen mit der Kunst schmücken wollen, indem sie sie fördern und unterstützen und sich das als Lorbeerblatt, dann als Ruhmesblatt hinter ans Revers heften können. Zum anderen stoßen sie sich aber offenbar an visuellen Inhalten, wie deinen nackten Hintern.
Ja, das ist, wie gesagt, ich habe es ja vorhin erwähnt, die Wiederkehr des Immergleichen. Also letztendlich sind das auch vorgeschobene Mechanismen oder vorgeschobene Argumente. Es ist sehr interessant, wenn man so arbeitet, wie ich das tue mit Foto- und Kamera-Performances, dass sich Leute sehr schnell getroffen fühlen, was mir natürlich letztlich beweist, dass die Arbeit eigentlich genau richtig ist und genau richtig sitzt. Aber der Nachteil ist, dass sie dann eben oft aus verschiedenen vorgeschobenen Gründen nicht gezeigt werden darf.
Das ist interessant mit den vorgeschobenen Gründen. Ich habe es ja auch vorhin erzählt, im Schaufenster, unserem erweiterten Ausstellungsraum hier von Radio Arti in Berlin-Kreuzberg, gab es eine Arbeit von einer Videokünstlerin aus Italien, die sich mit einem Schwamm mit Blut getränkt, sich Symbole auf die Brust schreibt, Dollar, Peace-Zeichen, Herz und sich dann immer mit einem Schwamm mit Wasser getränkt wieder wegwischt und sie ihre im Grunde genommen Schulterpartie und Kopf zeigt und den Betrachter in der Kamera anguckt und dabei rutscht da ab und zu ein Nippel rein. Und meine Vermieter vom Schaufenster schrieben mir dann eine Mail, das ist die Norddeutsche Immobilienvermögen aus Hamburg, die dann sagte, sehr geehrter Herr Kage, über die Künste kann man streiten, aber hier seien ja weibliche Brüste und Blut zu sehen, das geht nun gar nicht. Und auch die muslimischen Nachbarn und Nachbarinnen gegenüber in dem Haus würden sich ja dann gestoßen fühlen. Da hat sich diese Dame, die das geschrieben hat, also hinter den Moslems quasi versteckt, das da rein projiziert, dass sie sich dran stoßen. Von denen hat sich nie einer dran gestoßen.
Ja, das meine ich.
Und das war eine harmlose Arbeit.
Das ist genau so eine Übersprunghandlung, wie ich sie in solchen Zusammenhängen häufig beobachte.
Speaking of Übersprung, lass uns was Lustiges hören. Was hören wir?
Den Lumberjack-Song von Monty Python.
Well, the weather for the whole area will continue much the same as the past few days.
Radio Arti. Mit den Ohren gucken.
Nach wie vor hört ihr die Radio Arti Sondersendung zum Thema Zensur. Wir sind eingestiegen mit der Gruppe Supreme NTM aus Frankreich, einer der radikalsten Rap-Bands der 90er dort, Paris sous les bombes, die über die U-Bahn-Attentate in Mitte der 90er in Paris handelt unter anderem. Und dann haben wir die Überleitung zu dem aktuellen Thema Charlie Hebdo gemacht, wo jeder inzwischen eine Meinung zu hat. Und das ist auch gut so. Aber ich glaube, man muss dahinter blicken. Wir haben es Anfang angerissen. Ich glaube, es sind auch soziale Konflikte. Eine Bewegung in der Stadt, in der du lange Zeit verbracht hast, Else, nämlich in Dresden, die übelste, meiner Meinung nach, aber nicht nur meiner, Pegida-Bewegung, die da jetzt jeden Montag marschiert, bis auf den letzten, wo man es ihnen verboten hat, was ich übrigens auch katastrophal finde. Das ist nun mal die Aufgabe des Rechtsstaats, dass man solche Demonstrationen möglich macht. Und dazu muss man auch noch sagen, wenn sie jetzt die ganzen Gegendemonstrationen auch noch verbieten, das ist sehr, 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 sehr kritisch zu beleuchten. Wie siehst du denn diese Szene? Was ist das für ein Volk, das da marschiert?
Na, das ist natürlich auch eine sehr, sehr heterogene Gruppe, glaube ich, beziehungsweise gar keine ganze Gruppe, sondern es ist mehr ein Sammelbecken von allen möglichen Unzufriedenheitsströmen, die sich jetzt natürlich relativ einfach auf den Anti-Islamismus stürzen, weil erstens schreien dann alle Aua, zweitens gibt es sowieso im Sinne, wenn man so möchte, Religion aufgrund der DDR-Vergangenheit auch eine schon, also also relativ schmerzfreie Zone in Dresden oder in Ostdeutschland ganz generell. Also da hat keiner eigentlich ein Problem damit, sich über alles entweder lustig zu machen oder es frontal abzulehnen.
Ist doch erstmal ganz sympathisch, wenn man sich über alles lustig machen kann. Das hat ja Charlie Hebdo auch gemacht.
Ja, und das wird aber jetzt quasi auch wieder in schönster Ablenkung benutzt, um im Grunde die alten Formen des Protests aus der DDR zu wiederholen und zu spiegeln in eine quasi so heftige Provokation, die im Grunde natürlich mit überhaupt keiner Realität verbunden ist.
Wie das? Wenn du sagst, die alten Formen des Protests in der DDR, waren das die Leute? Ja, aber sind das denn die Leute, die damals mitmarschiert sind, 89 in Dresden?
Also wenn sie mitmarschiert sind, dann waren es vor allem wahrscheinlich die Stasi-Leute, die da mitmarschiert sind. Also ich entdecke in dieser Art von perfiden Mechanismen und Dynamiken durchaus Methoden der alten Staatssicherheit, das quasi zu verwirren, zu mit Willkürhandlungen einzuschreiten, Dinge quasi ins Absurde zu drehen in Biografien und denke, da sammelt sich, wie gesagt, von allen Rändern, die sich missverstanden fühlen oder als wie auch immer Wendeverlierer oder Kinder von Wendeverlierern, die DDR ist nicht zu Ende. Das ist ein großer Irrtum gewesen, der sich durch die ganzen 90er Jahre zieht.
Und wo auch keiner drüber redet. Da ist so ein bisschen der Mantel des Schweigens drüber, weil man ja die armen ostdeutschen Wendeverlierer auch irgendwie mit integrieren wollte und dann wurde immer jeder Rassismus der 90er Jahre damit entschuldigt, so kam es mir vor.
Also es gab Anfang der 90er eine ganze Anzahl von Talkshows, da saßen sich Ost- und Westgermanen gegenüber und das große Missverständnis besteht darin, dass beide Seiten dachten, sie müssen sich verstehen, weil sie beide Deutsch sprechen. Das stimmt aber nicht. Das sind zwei quasi, selbst wenn die Worte stimmen, verschiedene Sprachen. Die haben über jeweils verschiedene Dinge geredet.
Und um den Islam kann es der Pegida beim Reden überhaupt ja nicht gehen. Da wohnen 0,2% Moslems, weiß inzwischen auch jeder. Eben. 0,2% jüdische Leute, Deutsche, haben damals 33 in Deutschland gewohnt. Klar. Es sind ja immer diese Minderheiten, wo man dann gefahrlos draufhauen kann. Genau. Die kennen ja im Zweifelsfall keinen einzigen muslimischen Bürger.
So sieht's aus.
Der im Zweifelsfall 96,6% der sogenannten Ausländer wohnen in Westdeutschland und haben Solidaritätszuschlag für diese Dresdner bezahlt.
Ja.
Eine ehrlose Sippe, diese Pegida. Wir könnten alleine dazu noch 7 Sondersendungen machen, aber wir haben nur 4 Minuten. Wir müssen jetzt ein Stück Musik spielen und das ist quasi unsere, zumindest meine, Else schließt sich vielleicht an, Antwort auf Pegida, Slime mit Deutschland muss sterben. Else, war großartig, dass du hier warst.
Vielen Dank fürs Einladen.
Tobi Hoffmann war das, unser Poetry Clip der Woche mit mehr Wasser. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir an einer aus dem Format gefallenen Ausgabe von Flux FM zum Einrahmen an die Wand hängen namens Radio AT angekommen. Mein Name bleibt Yannick, vorne mit dem Y, hinten mit dem Q. Nächste Woche habe ich den Fotografen Jacques Seyi hier zu Gast bei Radio AT. Und ich verabschiede mich kurz und schmerzlos, weil wir alle Zeit zum Reden brauchten, die Else Gabriel und ich. Was ich großartig fand, wir konnten es trotzdem nur anreißen. So liest das in der Natur der Sache, wenn man nur eine Stunde zu Verfügung hat und noch Musik spielt. Ansonsten nächstes Mal machen wir 7 Stunden reden. Else?
Was?
Nächstes Mal reden wir 7 Stunden lang.
Ja, ich bitte darum, aber selbstverständlich kann ich nicht.
Wir brauchen eine Sondersendung. Liebe Leute, feiert die Künste, feiert euch selbst und feiert das Leben. Hier sind Prodigy mit Firestarter.